Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Mir. Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du unglaublich gut bist und dass du so viele tolle Dinge uns gibst, vor allen Dingen auch das Allerkostbarste, dass du dich selbst für uns gegeben hast. Ich will dir noch mal Dank sagen für dein kostbares Blut und deinen Leib, den du gegeben hast für uns alle. Und ich bitte dich jetzt um ein gutes Zuhören, dass wir es schaffen, das zu hören, was du uns zu sagen hast. Jeder Einzelne für sich, Herr. Ja. Amen. Der Jochen hat heute Morgen mit der Bibelstelle angefangen, die auch ich habe. Wer uns kennt, weiß, dass wir zu Absprachen nicht fähig sind. Das stimmt wirklich. Also wir würden uns nie anrufen, hey, mach mal heute Worship über dieses. Käme uns wirklich als allerletztes, glaube ich, in den Sinn. Aber es zeigt mir immer wieder, dass Gott irgendwie so seinen Plan mit uns hat. Mir ist nämlich auch diese Bibelstelle aufgefallen von diesem Gott der Hoffnung. Der Gott aller Hoffnung. In Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich denke, ganz besonders wichtig für 2019. Wie gesagt, Detlef hat mich so lieb da angekündigt und hat das erzählt von Tel Aviv. Und es ist tatsächlich so gewesen, wie wir dorthin kamen, war die Szene, mir war das vorher, ich hatte mitbekommen, dass da diese eine sehr weitreichende Rakete abgeschossen war, die dann wohl zum ersten Mal in der Form und Präzision dann hinter Tel Aviv einschlug, ein Haus zerstörte und jemand verletzte. Also bis dahin, die Raketen sind oft sehr unpräzise, die abgeschossen werden. Dadurch aber sie werden mit einer schieren Riesenmenge abgeschossen. Also ist auf einen Ort in Israel, der sehr nah an der Grenze liegt, sind in 8 Jahren 13.000 Raketen abgeschossen worden. Und die haben 13.000 Einwohner. Und das Wunder ist, so viel ich weiß, ist niemand umgekommen, niemand gestorben. Trotz der 13.000 Raketen, was echt ein absolutes, unbegreifliches Wunder ist. Das haben Wunder an sich, dass man sie nicht begreift, weil sie eben übernatürlich sind, aber genau das ist passiert. Wir waren jetzt dort und Claudio, der Pastor von der Vineyard in Tel Aviv, der hat gesagt, Reinhard, wir müssen beten fahren. Also ich möchte, dass wir ich kam am Mittwochabend sehr spät, besser gesagt fast Donnerstagmorgen an und dann hat er gesagt, am Freitag fahren wir raus, Freitagvormittag und wir wollen dann beten. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob wir Donnerstag oder Freitag gemacht haben. Ist wurscht. Ich kriege immer diesen Change, weil ihr Gottesdienst ist am Freitagabend, am Beginn des Schabbat und der Samstag ist dann ihr Sonntag. Und ich fliege dann am Sonntag nach Hause und dann bin ich confused. Weil es ist irgendwie alles, und die Moslems, die feiern am Freitag und so. Auf jeden Fall sind wir hin zum Gazastreifen und es hat folgende Bewandtnis. Ich kann die genaue Zeit nicht mehr sagen, aber es ist ungefähr vor 10 Jahren. Hatte ich nachts einen Traum und habe vom Gazastreifen geträumt. Ich wusste das nur damals nicht, hatte mich mit nichts beschäftigt. Israel war nicht auf meinem Schirm, Palästina auch nicht. Ich konnte nur die Palästinenser nicht so gut leiden, weil ich das immer dachte, dass die den Juden so böse wollen. Also ich hatte diese typisch westlich geprägte Sicht von dem Krieg Israel-Palästinenser, so sehr einseitig pro Israel. Ich habe nachts geträumt, dass ich zwei oder drei junge Palästinenser auf einem Panzer gesehen habe, auf dem eine weiße Rakete befestigt ist. Und diese weiße Rakete haben sie über den Zaun geschossen in eine Siedlung rein. Und auf diesem Panzer war komischerweise so ein blaues Musikabspielgerät. Das nannte man damals Ghetto Blaster. so ein richtiges Bum-Bum-Gerät. Und man muss dazu wissen, damals war die zweite Intifada noch nicht gestartet, also es gab diese Dinge mit Raketen noch nicht, also es war noch nie eine Rakete geflogen. Und da habe ich das geträumt. War also eindeutig ein prophetischer Traum, wie man hinterher weiß. Und ich habe gesehen, wie diese drei Leute auf dem Panzer diese Rakete schießen, und im nächsten Moment befand ich mich auf einem Jeep, war Militärpolizist, hatte ein Abzeichen, und wir haben die Leute gesucht, die diese Rakete geschossen haben. Wir sind als Militärpolizisten dann in so Gebäude gegangen, und was mir aufgefallen ist, es waren nur alte Leute oder Frauen und Kinder, junge Männer fehlten völlig, und es gab dort eine riesen Müllhalde. Unter der Müllhalde hatte locker der Panzer Platz, und obendrauf stand der blaue Ghetto-Blaster. So war die Sache irgendwie klar. Und das nächste Bild, was ich gesehen habe, waren drei F-14 im Tiefflug kommen, die alles, Männer, Frauen, Kinder, in Schutt und Asche gelegt haben. Und ich hörte vom Himmel her einen Schrei, den ich als Gottes Schrei ausmachte von seinem Herzen, der schrie: Wer hat Erbarmen mit Ismael? Und davon wachte ich auf. Und zwar von diesem Schmerz im Herzen, den ich spürte über Ismael. Und ein Jahr später, glaube ich, hat mich jemand gefragt, ob ich mit ihm nach Israel gehe. Er kennt da jemanden, der interessant wäre. Ich habe es dann gemacht, und heute gibt es diese Vinyat Tel Aviv. Aber was wir gemacht haben bei unserem ersten Besuch, und das wollte ich, musste das so ein bisschen ausholen, damit ihr wisst, wie wir auf die Idee kamen, nämlich aufgrund dieses Traumes und aufgrund dessen, dass Gott mein Herz in einem Traum völlig veränderte, nämlich dass ich plötzlich die Palästinenser genauso lieb haben konnte wie die Juden, was sicherlich der Art Gottes entspricht, habe ich damals gesagt, wie wir das erste Mal kommen, ich habe diesen Traum gehabt, lass uns doch vor den Gazastreifen gehen und beten. Was nämlich dort angefangen hat, wie ich dort zu Besuch kam, dort war eben seit einem Dreivierteljahr flogen Raketen. Wir haben in Deutschland gehört 1, 2, 3. Und dann habe ich den so angesprochen im Gespräch, habe gesagt, ja, wie macht ihr das, wenn da so eine Rakete fliegt, weil der lebt in Askalon, das ist eine Sichtweite zum Gazastreifen. Und dann sagt er, also wie ist es euch ergangen mit den drei Raketen, habe ich gefragt. Und dann sagt er, was meinst du mit drei, hier sind etwa 1000 eingeschlagen. Also wir haben gar keine Ahnung, wie hoch die Bedrohung war. Und dann sind wir hin und haben gesagt, okay, wir beten dafür, und sind auf den Parkplatz gefahren und haben gebetet. Und wir haben gebetet, dass Gott sich über die Menschen im Gazastreifen erbarmt, dass er sich über Ismael erbarmt, dass er Frieden schafft zwischen Israel und den Palästinensern, denn die einzige Hoffnung ist unserer Auffassung nach Jesus Christus für dieses Land, das so zerstritten ist. Das ist nicht Mohammed, das ist nicht Allah, das ist auch nicht Yahweh, der Gott der Juden aus jüdischer Sicht, sondern es ist der lebendige Gott, der repräsentiert wird durch Jesus Christus, der diesen Frieden schaffen kann zwischen diesen Völkern. Und allein er. Und wir haben gebetet, wir haben proklamiert den Frieden, und mein Freund, der Claudio, erzählte mir, ein Jahr nach diesem Gebet flog nicht eine einzige Rakete. Und weil er diese Erfahrung gemacht hat, hat er mich diesmal gebeten, dass ich mit ihm wieder beten gehe. Denn für das Wochenende, wie ich dort war, hatten die Hamas angekündigt, dass sie den Tag auf Bloodshed, also der Tag des Blutvergießens, wollten sie rächen, weil vor einem Jahr an diesem Tag, an diesem Samstag, vor einem Jahr 16 Palästinenser erschossen wurden an der Grenze und 76 verletzt wurden, hatten sie mobil gemacht und wollten 1 Million Menschen an die Grenze bringen und wollten quasi richtig Israel schädigen. Und von Iran aus gab es eine Kriegserklärung, die Israel den Krieg erklärt hat vom Gazastreifen aus. Und das war das, was das Wochenende vorhatte. Und Claudio bat uns, ob wir wieder beten fahren können. Und wir haben das gemacht. Wir sind an die Grenze gefahren. Wir sind direkt an das letzte Kibbutzin, an den letzte Siedlung vor dem Gazastreifen gefahren, haben dort auf dem Parkplatz Jesus eingeladen, haben ihm gebeten, dass er mit seinem Frieden da hineinkommt. Und das Resultat ist, dass die Hamas auf Israel zugegangen ist und hat gesagt, wir wollen nicht so weitermachen, sondern wir wollen auf den Weg des Friedens gehen. Und haben die Demonstration runtergeregelt, haben selbst Ordner bestellt, die Leute nicht so nah an den Zaun ranlegen, so dass es zu keinen Konflikten kam mit der israelischen Armee, die außen rum stand. Wir sind auf Straßen gefahren, wo die Felder voll waren mit israelischen Panzern. Und dieser Tag, das Blutvergießen, fiel mehrheitlich einfach aus. Und das ist was, was ich nicht glaube, ist, dass wir die einzigen Beter waren. Also es geht nicht um uns dabei in der Geschichte. Aber was ich sagen will, da gibt es einen Gott der Hoffnung, der massiv wirkt, da wo alles andere absolut hoffnungslos ist. Da wo die Weichen falsch gestellt sind, da wo es zum Krieg kommen muss, da wo eigentlich niemand mehr weiß, wie es weitergeht, da gibt es einen lebendigen Gott, der Gott der Hoffnung ist und der uns sagt, dass er uns mit Freude und mit Frieden erfüllen möchte. Und dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes immer mehr zunehmen sollen in der Hoffnung. Dieser Punkt, dass wir zunehmen sollen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, heißt für mich, dass wir lernen müssen, für jede Situation, für jeden Umstand, für alles, was uns begegnet, Hoffnung zu haben, dass der lebendige Gott es jetzt ändern kann. Das war ein schwacher Applaus. Also dafür bitte. Ich verstehe den Applaus, dass ihr dem, ich verstehe jeden Applaus immer so, dass ihr dem Wort Gottes zustimmt. Nur, dass er mich da richtig habt. Ich nehme da kein Stück für mich, Gott gehört alle Ehre. Also von daher ist es immer, weil ihr mit dem Wort Gottes übereinstimmt, nur weil er sagt, ja, so ist es. Dieser Geist Gottes, der möchte eure Herzen mit Hoffnung erfüllen. Und Hoffnung ist nicht irgendwas Vages. Hoffnung ist nicht irgendwas Krankes, was Blutleeres, was Jämmerliches. Hoffnung ist nicht sowas, wo gibt es ja diesen dummen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt oder irgend sowas. Ist übrigens eine ganz große Lüge. Die Bibel sagt, die Hoffnung stirbt nie. Weil Gott nicht stirbt. Und weil Gott nicht stirbt, kann die Hoffnung nicht sterben. Und es ist für uns wichtig, dass wir verstehen, was diese Hoffnung in unserem Herzen macht und warum wir voller Hoffnung sein sollen. Denn wir müssen verstehen, wir leben in einer Welt mit zwei Wahrheiten. Es gibt zwei Wahrheiten. Die Wahrheit über die Zeit ist, also wenn du Menschen fragst, was ist Zeit, dann kommt es meistens auf den Nenner, Zeit ist etwas, von dem man nie genug hat, was zu schnell vergeht in den guten Zeiten und manchmal nie rumgeht, wenn es schlecht ist. Also, aber da drin, in dem, was sie sagen, steht ja schon, dass offensichtlich Zeit von ihrer Wahrnehmung abhängig ist und dass für sie zwei verschiedene Zeiten bestehen. Die schönen Zeiten gehen nämlich schnell rum und die nicht so schönen Zeiten dauern ewig. Okay, gefühlt. Also schon da haben wir irgendwas begriffen als Menschen, dass Zeit offensichtlich nicht absolut ist. Und Zeit ist nicht absolut, weil Gott Zeit erschaffen hat. Zeit ist eine Schöpfung, wie diese Erde eine Schöpfung ist. Gott schuf die Zeit. Und die Zeit ist etwas, was auch wieder aufhören wird. Die Bibel spricht von einem letzten Tag auf dieser Erde, an dem die Zeit nicht mehr weitergeht. Die irdische Zeit, die wird genauso wie die irdische Schöpfung einer Verwandlung unterzogen und sie wird nicht mehr bestehen wie bisher. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wir kommen gleich dazu, weil das hat alles mit dieser Hoffnung zu tun. Auf dieser Erde können wir ungefähr unsere Zeit einordnen. Wie gesagt, abhängig von unserer subjektiven Wahrnehmung. Kinder denken immer, alles ist furchtbar lang und langsam. Und man hat festgestellt, das liegt auch ein bisschen an der Geschwindigkeit des Herzschlages. Das hat wohl Einfluss auf unsere Zeitempfindung. Und bei Kindern schlagen die Herzen schneller als bei, so meine Mutter war da mit satten 40 Schlägen pro Minute doch relativ langsam. Und irgendwie war ihr auch nie langweilig. Und ich glaube, dass da irgendwas dran ist, dass die Wahrnehmung auch gesteuert wird von der Art und Weise, wie wir körperlich drauf sind. So ist unsere Zeit. Unsere Zeit, verstehen wir, die vergeht. Wir haben in der Regelfall, haben wir, naja, 80, 90, ja vielleicht 100, der eine oder andere mal 110 und wenn dann sensational, dann fast bis 120, ist super. Und wir sind glücklich, genau das hat die Bibel gesagt, dass der Mensch so alt wird. In Silicon Valley arbeitet man dran, dass es schneller geht, dass wir mehr Zeit verbringen können und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich darüber glücklich bin. Tatsächlich ist es so, dass Gott aber und die Bibel über Gott was anderes von Zeit sagt. Denn hier in dem Psalm 90, Vers 4 steht, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Also mit anderen Worten, lieber Gott, deine 1000 Jahre, du hast die Wahrnehmung von 1000 Jahre, das kann man ja schon sofort sagen, du hast die Wahrnehmung von 1000 Jahre, das ist gar nichts für dich. Was ist denn der Tag, der gestern vorbei ist? Wie relevant ist der noch? Der ist vorbei. Peng. Den hast du nicht mehr. Das heißt, 1000 Jahre gehen vor Gott so, mit anderen Worten, für Gott spielt Zeit keine Rolle. Er ist außerhalb der Zeit. Und dann sagst du, okay, für einen Sonntagmorgen, wie relevant ist das? Es ist sehr relevant, weil die Bibel ist genau so geschrieben. Die Bibel ist genau in dieser Art und Weise geschrieben, dass sie beide Zeiten beinhaltet. Nämlich sowohl, dass die menschliche Zeit, auf denen der Mensch eben den Lebensweg geht, und die göttliche Zeit, der irgendwo an allen Ecken und an allen Momenten unseres Lebenswegs zur gleichen Zeit ist. Für ihn ist gestern, heute und die Zukunft immer das Gleiche. Und das können wir uns menschlich nicht vorstellen, es ist aber Tatsache. Und wo findet seine Anwendung? Naja, es findet seine Anwendung in vielen Stellen, die uns zuerst mal unbegreiflich erscheinen. Wenn Gott darüber spricht, dass er alle unsere Tage schon gebildet hatte, bevor einer davon gelebt war, dann wird uns doch schon ganz schummrig. Alle unsere Tage kennt Gott. Alle Tage bis an der Weltende kennt Gott. Alle. Das heißt, was du morgen tust, Nadine, ist für Gott keine Überraschung. Er hat dein Buch gelesen. Wir merken, Gottes Möglichkeiten sind völlig anders. Sehr relevant ist es, wenn wir verstehen, dass die Bibel aus zwei Perspektiven spricht. Sie spricht manchmal aus der irdischen Perspektive und manchmal aus der bereits vollendeten Vergangenheit. Gott spricht von uns Sätze, wo schon vollendete Vergangenheit ist. Nämlich dieser Satz zum Beispiel. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, der wird nicht gerichtet werden, sondern er lebt schon. Und Jesus Christus sagt, dass wir direkt ewiges Leben haben, obwohl wir vor uns ja noch eine ganze Zeit haben, wo wir es vermasseln können. Und das ist gar nicht so einfach für uns zu fassen. Aber Paulus sagt es ungefähr so, wenn du an Jesus Christus bleibst, wenn du in der Vergebung lebst, wenn du mit Gott lebst, dann ist deine Zukunft jetzt schon klar, denn du wirst eine gute Zukunft haben, denn du kommst nicht ins Gericht. Wir haben hier das Abendmahl gefeiert. Und das Abendmahl sagt nämlich Folgendes aus, dass Jesus Christus sein Blut für dich vergossen hat. Und wenn du deine Sünde bekennst, vergibt dir Gott aufgrund dieses Opfers von Jesus Christus alle deine Schuld. Aber dieses um Vergebung bitten und dies in Vergebung leben, ist ein permanenter Zustand, in dem du leben solltest, von morgens bis abends. Du solltest nie auf deine Sünde stolz sein, das wäre ziemlich doof. Oder du solltest nie verbittert sein, damit du kräftig sündigen kannst und dir noch keine Schuldgefühle hast, dann kannst du nämlich nicht umkehren, dann ist es ziemlich doof. Sondern du musst lernen, in diesem Zustand der Vergebung jeden Tag neu zu leben, von morgens bis abends. Denn das ist ein Zustand. Ich merke immer wieder, dass ich Dinge tue, die können Gott nicht gefallen, und dann geht es nicht darum, dass ich jetzt mir den Kopf an die Wand bänge, sondern dann geht es darum zu sagen, hey Gott, ich danke dir, dass Christus für mich gestorben ist, weil du weißt, was für ein komischer Vogel ich bin. Ich brauche Hilfe, das ist völlig klar, ich brauche unglaublich viel Hilfe, denn ohne dich werde ich es nicht schaffen. Und das ist mir immer zutiefst bewusst. Der Punkt ist, ich habe zu Nadine gesagt, Gott hat dein Buch schon gelesen. Der Punkt, er hat es nämlich auch geschrieben. Nicht indem er dich festlegt, sondern jetzt kommt das Spukige. Gott wusste im Voraus, wie du dich aus freien Stücken entscheiden würdest. Und weil er das weiß, hat er es einfach schon mal niedergeschrieben.
Und falls Zweifel bestehen, kannst du später mal das Buch lesen, was er vor Grundlegung der Welt geschrieben hat über dich. Denn Gott ist jederzeit in der Zeit und kennt jeden Moment deines Lebens, und zwar jeden, weil er in jedem Moment gegenwärtig ist. Und in jedem Moment deines Lebens weiß er genau, wie du dich entscheiden wirst. Und weil er weiß, wie du dich entscheiden wirst und was bei rauskommt, kann er schon in sein Buch schreiben. Verstanden? Das ist nicht kompliziert, man muss nur nachdenken. Das heißt, ich will euch das mal erklären. In Daniel 7, der Bibelstelle, die ich da oben angeschrieben habe, finden wir folgende Zeile. Da finden wir, dass ein Gericht sich gesetzt hat. Daniel lebte 600 vor Christus ungefähr. Und da heißt es, ein Gericht setzte sich und es wurden Bücher aufgetan. Besagte Bücher. Nämlich die Bücher, die geschrieben sind über uns. Ja? Nehmen wir mal das Buch von Erich. Ja? Im Himmel wurde das Buch Erich Lotz aufgeschlagen. Und es entstand Stille. Alle wurden ganz still. Und dann begann jemand vorzulesen. Alle Tage von Erich Lotz. Zwischendrin gab es immer so ein betretendes Räuspern. Manchmal guckten sich zwei Engel an, verzweifelt und dachten. Und es ging immer weiter. Sie lasen und sie lasen. Und der Himmel wurde immer trauriger. Weil sie lasen alle seine Gedanken, sie lasen alle Hintergründe. Sie lasen jeden Tag, auch die Tage, für die sich Erich vielleicht schämt. Und sie lasen, und irgendwann meldete sich einer der hinteren Ränge und sagt, Vater, der verdient nicht zu leben. Und alle im Himmel stimmten überein und sagten, dieser Erich, der hat gesündigt. Und er hat immer wieder gesündigt. Und er hat Vorsätze gemacht, die hat er nicht eingehalten. Das geht nicht. Das passt nicht zum Himmel. Und alle wurden sich einig und sie sagten, Erich, der Erich Lotz, der muss weg. Der Himmel hat beschlossen, dass Erich Lotz zum Tode verurteilt ist. Und wie der Himmel sich so einig war, weil alle irgendwo sagten, das kann nicht so sein. Wir können im Himmel nicht öffnen für Menschen wie ihn. Da meldete sich irgendwo eine Hand und schnippte, Vater, Vater. Und das war Jesus. Und er sagte, Vater, den Erich, den übernehme ich. Ich gebe mein Leben für ihn. Und dann wurde dieses Buch genommen und man schaute wieder rein und alle Tage, wo Sünde waren, die waren plötzlich weiß. So wie bei dem Geheimdienst, die geschwärzten Seiten sind die Himmel, dann geweißte Seiten. Weil nichts mehr von dem drin stand, was er jemals getan hat. Weil er Jesus angenommen hat und Jesus ihn angenommen hat, hat er ewiges Leben bekommen. Und dieses Gericht, das sieht Daniel 600 vor Christus. Und er sieht es als Prophet. Und als Jesus ans Kreuz ging, ging er für die Schuld der Menschen ans Kreuz. Und man kann nur für Schuld ans Kreuz gehen, wenn es ein Urteil für die Sünde gegeben hat. Deswegen war die Gerichtsverhandlung, auf die wir alle zusteuern, bereits vor Golgatha passiert. Denn es musste einen Grund geben für die Verurteilung von Jesus. Das Gericht ist aus unserer irdischen Zeitspur vor 2000 Jahren vollzogen worden. Und nicht heute und nicht morgen. Das Gericht ist Vergangenheit. Und das mögen wir schlecht verstehen, aber weil da steht doch noch, und dann warten wir auf das Gericht. Ja, für alle, die Jesus Christus nicht angenommen haben. Denn eben haben wir gelesen, wer Jesus Christus angenommen hat, kommt nicht ins Gericht. Weil er das ergangene Urteil anerkannt hat und Jesus dafür bezahlt hat mit seinem Blut. Das ist der Grund, warum wir Menschen aufrufen, sich für Jesus zu entscheiden. Denn du hast nur die Wahl. Entweder du musst für deine Sünden selber gerade stehen, oder falls du dir nicht ganz sicher bist, dass du dem Urteil Gottes entsprechen könntest, würde ich dir einen guten Rat geben. Demütige dich und nimm Jesus Christus zur Vergebung deiner Schuld an, damit dein Buch weiße Seiten hat, da wo es vorher rabenschwarz war. Denn das ist das Evangelium, das wir verkündigen. Und weil diese Schuld gelöscht ist, weil diese Schuld vorbei ist, passierte noch was. Denn dieser Schuldspruch, der Schuldschein mit den Forderungen, sagt Paulus, der uns schwer belastet, ist eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ans Kreuz nagelte, diesen Schuldschein. Jesus hat diesen Sünde, diesen Schuldurteilsspruch über uns ans Kreuz genagelt. Und weil es am Kreuz genagelt ist, hat er die Mächte, die nämlich die Verklägermächte sind, der Satan, der Hauptankläger der Menschen ist, der ist nicht nur der Verführer, er ist vor allen Dingen der Ankläger, weil er Gottes Schöpfung hasst, weil er sich übervorteilt fühlt, dachte er, er müsste die Menschen ausrotten und vernichten. Und er hat es getan aufgrund von Recht und nicht aufgrund von Unrecht. Und jetzt ist dieses Recht ihm aus der Hand genommen worden. Es gibt kein Recht mehr gegen dich, wenn du Jesus Christus angenommen hast, sondern es gibt nur noch Vergebung. Und dadurch haben die satanischen Mächte ihre Macht verloren über die Menschen, die heute leben. Denn jeder, der Jesus Christus annimmt, kommt raus aus dem Zirkus. Und was noch hinausgeht, die Bibel sagt, dass diese Mächte bestraft wurden, weil der Plan Satans vom Himmel durchschaut wurde, wurde er gleich mitgerichtet. Und weil er mitgerichtet wurde, weil er mitverurteilt wurde, hat er keine Macht mehr. Und es schreibt die Offenbarung 12, spricht davon, dass in Offenbarung 12 steht, dass Satan und seine Armee auf die Erde geschleudert wurde, und zwar in die Zeitlichkeit, heraus aus der Zeit Gottes, heraus aus der Ewigkeit. Es ist keine Möglichkeit mehr für ihn, dich vor Gott zu verklagen. Deswegen steht im Römerbrief, so gibt es keine Anklage mehr für die, die in Jesus Christus sind. Denn Jesus Christus hat triumphiert. Und der Punkt ist, den wir verstehen müssen. Ich sprach von Hoffnung. Hab gesagt, Hoffnung ist genau das, was Gott von uns will. Dass wir für jeden Menschen hoffen. Für jede Krankheit hoffen. Für jeden kaputten, kranken Mensch hoffen. Dass wir für jede Situation hoffen, in der wir sind. Warum? Weil es einen lebendigen Gott gibt. Das Zweite, weil es keine Verkläger mehr gibt, sondern der Himmel ist pro Mensch besetzt. Der Himmel ist heute für die Menschen, nicht gegen sie. Das Einzige, was Gott möchte, ist, dass du dich entscheidest, Teil zu sein. Denn Gott mag nur Freiwillige. Es geht aber weiter. Wir haben eine sehr gute Gemeindevision. Die heißt nämlich, dass wir mit Jesus Christus himmlische Zustände auf dieser Erde ausbreiten wollen. Und was hat das mit dem zu tun? Alles. Denn wenn wir das Programm Gottes kennen für die Menschen, das wir im Psalm 103 schon im Alten Testament abgebildet bekommen, da steht nämlich, preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünden. Der da heilt all deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Finsternis, aus der Grube. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. der mit Gutem, jetzt geht es über Versorgung, der mit Gutem sättigt dein Leben und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Die Geschichte ist, das ist Gottes Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist im Himmel für alle Wesen Realität. Und wenn wir auf der Erde gucken mit unserem irdischen Perspektive, in der die Zeit vergeht, in der wir die meisten Menschen Angst haben vor dem Gericht, was dann irgendwann kommt, weil sie ja noch auf der irdischen Spur sind, dann sagen ja, wo ist das? Die Leute sind krank, die Leute haben Not mit Geld. Und da kommen wir Kinder Gottes ins Spiel, da kommen die Christen ins Spiel. Denn die Frage ist, schaffen wir Christen zu glauben, dass der Himmel real ist? Schaffen wir es zu glauben, dass bei Gott die Vergebung, bei Vergebung ist kein Problem, komisch. Ne? Also wenn jetzt jemand sich entscheidet, Matthias, wenn sich jemand entscheidet, ist doch gar keine Frage, ne? Der kriegt doch Vergebung, null Probleme. Ne? Also der dich von seinen Sünden erlöst, da wird sie voll mit übereinstimmen. Schwieriger wird es, all deine Krankheiten heilt. Warum? Ja, warum? Das ist die Frage. Warum? Es ist doch der gleiche Satz und es ist der gleiche Gott, der es sagt. Wieso machen wir Unterschiede? Also wenn wir denken, dass bei Krankheit es schwierig ist, dann erklär mir mal, warum es bei Vergebung nicht schwierig ist. Warum es bei Versorgung schwieriger ist als bei Erlösung? Ja, weil man die Erlösung nicht mit Augen sieht, ne? Bei den meisten Christen zumindest. Das war jetzt eine Spitze, ich gebe es ja zu. Okay? Merken wir was, warum der Gott aller Hoffnung unsere Herzen mit dem Heiligen Geist erfüllen soll, damit wir alle Hoffnung haben für die Erlösung der Menschen, für die Heilung der Kranken, für die Befreiung aus dämonischen Mächten, für Versorgung in allen Lebenssituationen und sogar, dass das Leben ein gutes Leben und kein schlechtes Leben ist. Dafür sollen wir alle Hoffnung für alle Menschen haben, denn die Wahrheit des Himmels existiert. Die Frage ist nur, wie kommt das auf die Erde? Ich persönlich glaube nämlich, dass Kinder Gottes zuständig sind, die Wahrheiten des Himmels zu nehmen und auf dieser Erde freizusetzen. Denn Gott hat den Menschen zum Herrn über diese Erde gemacht. Und Gott hat beides, ist Eigentümer des Himmels und Eigentümer der Erde. Aber die Erde ist verpachtet an den Menschen. Und Gott, der Eigentümer, betritt nicht ungebeten den Lebensraum der vermieteten Erde. Verstehen wir das endlich? Aber wenn ich sage, Vater, reich mir mal eine Heilung rein, reich mir meine Versorgung rüber, denn der braucht die. Was ist denn dann? Dann lade ich Gott für Versorgung ein, ich lade Gott für Heilung ein, ich lade Gott für Erneuerung des Lebens ein. Weil im Himmel ist es schon wahr, auf der Erde muss es wahr werden. Und mit Jesus Christus zusammen, also unter seiner Leitung, diese himmlischen Zustände auf der Erde ausbreiten, ist unser zutiefst christlicher Job für diese Erde. Wir sollen hingehen, wo es Finsternis ist, damit wir Licht in die Finsternis bringen, das Licht des Himmels. Wir sollen hingehen, wo die Kranken sind, damit wir für sie beten können, damit Heilung von Gott in die Krankheit kommt. Und wir fangen immer an zu lamentieren, weil wir es noch nicht sehen. Aber bitteschön, ganz ehrlich, sei mir nicht böse. Du siehst deine Erlösung und deine Befreiung für ein ewiges Leben, siehst du auch nicht mit den irdischen Augen, wenn du ganz ehrlich bist. Und trotzdem glaubst du es. Dann lass uns doch das Herz von Gott erfüllen mit dieser Hoffnung, dass das, was im Himmel Realität ist, dass es auch auf dieser Erde Realität werden soll und kann. Wir sind geschwächt. Also hier, wenn ihr, ich weiß um uns, 2. Korinther 4, Vers 7 sagt, dass wir diesen Schatz in irdischen Gefäßen haben, damit der Ruhm ganz alleine für Gott übrig bleibt und wir uns nicht selbst rühmen. Aber wir müssen verstehen, das ist einfach. Wir sind schwach, ja, aber in unserer Schwäche kann die Stärke des Himmels Platz finden. Und in Matthäus 11, Vers 7 steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Unser Auftrag ist die Veränderung auf dieser Erde. Unser Auftrag, die Christen sind beauftragt, den Himmel auf Erden auszubreiten. Und natürlich sagt Detlef mit Recht, der Himmel ist der Idealzustand. Und wir wissen, dass dieser Idealzustand, mir ist er noch nie begegnet auf der Erde. Aber ich habe gesehen himmlische Zustände. Ich habe gesehen eine Mutter Teresa, die Sterbenden Gnade und Barmherzigkeit und die Liebe Gottes gelebt hat. Das war ein Stück Himmel auf Erden. Ich habe Heilungen gesehen. Gerade letztes Wochenende habe ich den Menschen beigebracht, wie man für andere Menschen beten. Und dann wurde der chronische Meniskus geheilt. Dann wurden die Unfallschmerzen, die chronisch da waren, verschwanden. Dann sind den Leuten sind aufgestanden und waren gesund. Und nicht, weil ich gebetet habe, sondern weil sie füreinander gebetet haben. Denn das Geheimnis ist, dass dieser Gott für uns alle da ist. Die Frage ist nur, ob du es glaubst. Und Glauben heißt für Wahrhalten. Ob du glaubst, dass das die Wahrheit ist. Ich weiß, dass der Himmel voller Dinge ist, die der Vater uns gerne geben möchte. Ich weiß, dass alles im Himmel schon vollendet ist. Und ich weiß, dass Gott möchte, dass wir danach streben, dass der Himmel sich auf Erden ausbreitet, damit den Menschen Heil widerfährt. Denn Gott liebt die Menschen mit unaussprechlicher Liebe. Aber wenn wir keine Hoffnung haben, wenn unsere Hoffnung gestorben ist, dann haben die Menschen um uns herum schlechte Karten. Deswegen müssen wir Gott bitten, Vater im Himmel, füll mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich voller Hoffnung bin für jeden Menschen, für jede Situation. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde in jedem Bereich unseres Seins diese himmlischen Zustände zu den Menschen bringen. Dass alles, was wir tun, dazu dient, dass diese andere Realität des Himmels in diese Jetztzeit, in diese jetzigen Verhältnisse der Erde hineinkommen. Denn wir sind der einzige Weg, durch den das geschehen wird, laut Bibel. Wir sind die Autobahn, auf der Gott fahren möchte. Wir sind diejenigen, die das in diese Welt hineinbringen. Der Glaube ist nicht etwas für die Zukunft, sondern der Glaube ist etwas für die Gegenwart und er war es schon für die Vergangenheit. Der Glaube ist nichts, wenn du nur glaubst für das Zukünftige, dann bist du arm dran. Und ich bin mir nicht sicher, ob du dir sicher sein kannst, dass es nur im Zukünftigen so ist. Dann bin ich mir nicht sicher in deiner Glaubensüberzeugung, sage ich dir ganz ehrlich. Weil du kannst mir eigentlich viel erzählen. Ich meine, wenn du stirbst, dann kommst du automatisch in den Realitätscheck. Wenn du am Sterben bist, macht's Peng, willkommen in der Wirklichkeit. Und dann, mich erschreckt es, wenn Menschen, die ihr Leben lang in Gemeinden gesessen waren, kurz vor ihrem Tod Angst davor bekommen, ob sie tatsächlich gerettet sind. Das erschreckt mich. Weil du darfst heute schon wissen, dass du wisst, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Der Tod hat kein Schrecken mehr für mich. 0,0. Weil ich weiß, wo ich hingehe und ich weiß, mit wem ich zusammen bin. Und das will Gott für jeden Christen zur Gewissheit. Aber wenn du diese Gewissheit hast, dann sei nicht so egoistisch und behalte die für dich. Dann erzählst die Menschen, die diese Gewissheit noch nicht haben, die in ihrer Angst leben müssen vor dem kommenden Gericht. Und mit Recht, es ist eine berechtigte Angst. Denn es wird in dem Gericht sehr deutlich zugehen. Deswegen lade ich dich ein, heute schon den Himmel in dein Herz zu lassen. Heute schon Gott Eintritt zu gewähren in dein Hier und Jetzt, in diese Zeit. Hört ihr mich? Mir ist es, wenn mir irgendwas wirklich, wirklich wichtig ist, das ist mir wichtig. Der Himmel hat die Türen aufgemacht. Alles, was im Himmel ist, ist für die Zeit hier unten auf Erden, jetzt, heute, verfügbar. Wenn wir uns bereit machen, den Vater im Himmel darum zu bitten und zu glauben, dass er es auch hört. Gibt es Schwierigkeiten? Mein zweiter Vorname ist Schwierigkeiten. Ich kenne Schwierigkeiten rückwärts und vorwärts. Ich kenne all die Schwierigkeiten. Und ich weiß, wie oft ich geglaubt und gebetet habe und habe es nicht sehen dürfen. Hört mich, aber das lässt mich trotzdem zur Hoffnung zurückgehen, denn ich habe eine berechtigte Erwartung an das Wort Gottes, dass es die Wahrheit ist. Und das ist meine Hoffnung. Und wenn die groß in mir ist, bin ich bereit, wieder und wieder und wieder zu beten, egal welche Erfahrungen ich mache. Dann bin ich bereit, das Wort Gottes hochzuhalten, egal wenn ich sehe oder nicht sehe. Weil das Wort Gottes außerhalb meiner Erfahrung schon Wahrheit ist, schon bevor ich geboren wurde. Und wir machen Heilungsklassen. Und wenn wir anfangen, über die Bedingungen zu reden, es gibt so viele Bedingungen, wo Menschen sich entschieden haben, krank sein zu wollen, verrentet sein zu wollen. Wenn wir allein in dieses Gebiet gehen, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute einverstanden sind mit ihrer Krankheit. Und deswegen ist es ein Punkt, an dem wir nicht immer Gottes Wort dran messen können, sondern sobald es in die Subjektivität des Menschen geht, wird alles wieder etwas komplizierter. Aber von Gottes Seite ist nichts kompliziert. Von Gottes Seite ist ein Ja und ein Amen zu seinem Wort. So genauso sicher, wie du gerettet bist, genauso sicher will er alle Dinge des Himmels für dich heute schon zur Verfügung stellen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich